Ich bin hier bei Professor Hinkelbein zu Gast. Wer sich erinnert, Professor Hinkelbein war im Juni letzten Jahres schon einmal bei uns. Aber mittlerweile hat sich an seiner beruflichen Situation ein bisschen was geändert. Er ist jetzt nämlich Klinikdirektor und jetzt muss ich aufpassen, an der Universitätsklinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin am Johannes-Wessling-Klinikum Minden. Ist das richtig so?
Ja, hallo.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zur neuen Aufgabe. Wir wollen eine kleine Serie starten. Wir wollen über Reanimationen unter besonderen Bedingungen reden. Da hast du nämlich an der ERC-Leitlinie mitgearbeitet und von der ESA an den Leitlinien für Reanimation in Flugzeugen, Reanimation im Weltraum und im OP, richtig?
Das ist richtig.
Ja, genau in dieser Linie wollen wir starten. Wir wollen nämlich über Reanimationen im OP reden. Ja, eine Situation, vor der, glaube ich, jeder operativ tätige Arzt oder auch jedes operativ tätige Personal Angst hat, aber die leider doch immer mal wieder vorkommen. Ne?
Ja, so sicher Narkose, Anästhesiologie in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch wirklich geworden ist, die Reanimation im OP oder im perioperativen Setting tritt leider nach wie vor mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 5 Fällen pro 10.000 narkotisierte Patienten auf. Das schwankt natürlich von Land zu Land, hängt von regionalen Strukturen und Systemen ganz klar ab. Aber so in den letzten 10, 20 Jahren hat sich diese Inzidenz nicht wirklich geändert und ist nach wie vor gleichbleibend und damit zwar ein vergleichsweise seltenes Problem, aber für den Patienten und auch das komplette Team ein sehr gravierendes Ereignis, was in einer gewissen Häufigkeit natürlich dann auch mit dem Tod vom Patienten einhergeht und dementsprechend frühzeitig und effektiv therapiert, aber im Optimalfall auch verhindert werden muss.
Ja. Was sind denn so die Besonderheiten an einem Kreislaufstillstand im OP? Das erste, woran ich denke, ist es natürlich, dass es immer ein beobachteter Kreislaufstillstand ist oder sollte, sein sollte.
Wir hoffen mal, dass es ein beobachteter Herz-Kreislauf-Stillstand sein wird. Das Besondere ist aber, dass der Herz-Kreislauf-Stillstand im OP ja nicht unbedingt wie auf der Straße der Out-of-Hospital-Cardiac-Arrest durch eine maligne Herzrhythmusstörung, Herzinfarkt oder einen Verschluss von einer Koronararterie akut dann auftritt. Kann es auch mal geben, aber das ist eher die Ausnahme, sondern der Herz-Kreislauf-Stillstand im OP hat da ein bisschen andere Ursachen und die sind relativ ähnlich, muss man sagen, zum Traumatic Cardiac Arrest, also aufgrund vom Trauma, weil jede OP mit konsekutivem Blutverlust, hämodynamischen Schwankungen etc. ja im Endergebnis auch mit einem Trauma als solches vergleichbar ist. Die Besonderheit des Herz-Kreislauf-Stillstands im perioperativen Setting ist, dass er, wie wir eben schon gesagt haben, üblicherweise beobachtet ist, aber auch schon im Vorfeld oftmals entsprechende Symptome auftreten können. Ja, das kann eine zunehmende Hypotension beispielsweise sein, das kann auch vielleicht eine Hypoxie sein, die auftritt oder Elektrolytstörungen, ähnliches. Vielleicht auch ganz einfach, wenn der Operateur Probleme hat, es kommt zu einer Blutung, hat der Patient ja auch nicht unmittelbar einen Herz-Kreislauf-Stillstand, sondern da hat man schon noch eine gewisse Zeit, üblicherweise, wo man reagieren kann und Gegenmaßnahmen machen. Wenn die gut funktionieren, wird es auch ohne Probleme dann weitergehen. Aber wenn man zu spät reagiert, also falsch reagiert oder einfach keine Möglichkeit hat, überhaupt zu reagieren, dann kommt es konsekutiv zum Herz-Kreislauf-Stillstand. Und auch da muss man sagen, ist das Setting und Management durchaus ein bisschen unterschiedlich, weil man hat das Team üblicherweise vor Ort neben dem Chirurg, der eh gerade operiert, vielleicht Anästhesiepflegekraft, die in der Nähe steht, die Medikamente, die zum Teil aufgezogen, zum Teil auch, aber vielleicht gerade einen Meter hinten dran im Narkosewagen liegen, ganz gute Möglichkeiten. Der Patient hat ein kontinuierliches Monitoring, bestehend aus Blutdruck, Pulsoximetrie, Kapnometrie, wo man den Herz-Kreislauf-Stillstand frühzeitig identifizieren kann, aber auch die Reanimationsmaßnahmen letztendlich bewerten kann, ob es eine gute Reanimationsqualität ist, ob vielleicht durch die Reanimation ein gewisser Blutdruck aufgebaut werden kann. Dann kommen halt weitere Faktoren noch mit dazu, die das Ganze ein bisschen komplizierter und komplexer machen. Ja, Patienten, die ein Kapnoperitoneum beispielsweise haben, die dann aufgrund einer Obstruktion oder einem zu hohen intraabdominellen Druck vielleicht eine Verminderung des venösen Rückflusses haben und damit dann einen Herz-Kreislauf-Stillstand entwickeln können. Das sind halt ganz besondere Situationen, die eben nicht vergleichbar sind mit dem Out-of-Hospital-Cardiac-Arrest.
Und natürlich beim Out-of-Hospital-Cardiac-Arrest sind wir ja mittlerweile sehr geschult. Also das ganze Team ist sehr auf diese Algorithmen geschult. Das ist ja zumindest mit den Chirurgen häufig anders. Die Übung, mit denen zusammen zu reanimieren, den haben wir Gott sei Dank wir aus der Praxis selten, aber auch die Schulungen sind natürlich selten oder seltener. Gibt es denn Daten darüber, bei welchen Operationen sowas häufiger vorkommt oder bei welchen Patienten gut?
Daten zu bestimmten Operationen als solches kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da glaube ich auch nicht, dass da arg viel publiziert wurde. Was es gibt, sind retrospektive Analysen, wo man quer über alle Operationen verschiedene Faktoren identifiziert hat, die letztendlich zum Herz-Kreislauf-Stillstand geführt haben oder mit dem Herz-Kreislauf-Stillstand assoziiert waren. Da ist unter anderem der Blutverlust mit dabei, da ist die Hypoxie mit dabei, zum Teil Elektrolytstörungen, die mit dabei sind, aber dann in vielen Studien auch ganz großer Prozentsatz, der mit Sonstiges klassifiziert wird. Und die Ursache dahinter ist letztendlich, dass der Herz-Kreislauf-Stillstand theoretisch ja bei jeder Operation auftreten kann und die Ursache durch eine Blutung eine ganz andere ist, wie durch ein Kapnoperitoneum, eine ganz andere wie bei Elektrolytstörungen, eine ganz andere wie Probleme beim Atemwegsmanagement, bei der Narkoseeinleitung und der Hypoxie. Dementsprechend kann man da meines Erachtens auch nicht wirklich sagen, exakt die Operation ist das Problem, sondern ich würde es eher vom Patienten reduzieren. Wir wissen ja alle, dass Patienten ASA 3 oder 4 ein deutlich erhöhtes Risiko haben. Und wenn das vergesellschaftet ist mit einer Operation und einem potenziell hohen Blutverlust, ist das Risiko für einen Herz-Kreislauf-Stillstand natürlich wesentlich größer.
Okay, also wir haben ganz klar die Ursachenbekämpfung, wo die Ursachenidentifikation häufig deutlich leichter ist als im präklinischen Setting. Und wir haben natürlich ein krankes Patientengut, über das wir aber natürlich besser Bescheid wissen als draußen. Draußen haben wir ja meistens sehr, sehr wenig Informationen, während wir bei einer ordentlichen Prämedikation ja das im OP anders haben sollten. Jetzt haben wir einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Die Basismaßnahmen der Reanimation, ist da irgendwas anders als im präklinischen Setting oder auch im stationären Setting?
Na, die Basismaßnahmen mit Beatmung und Thoraxkompression, die sind natürlich erstmal gleich, wenngleich es doch gewisse Feinheiten gibt. Die Beatmung läuft ja üblicherweise dann auch schon automatisch. Sofern die korrekt funktioniert, reduziert sich das Ganze erstmal auf Thoraxkompression als solches. Unterschiedlich sieht es dann allerdings beim Advanced Life Support aus und den weiteren Maßnahmen. Und da ist es aus meiner Sicht extrem problematisch, einen universellen Algorithmus anzugeben. Also wir kennen es vom Out-of-Hospital Cardiac Arrest mit den Guidelines von ERC beispielsweise oder AHA, die ganz klar eine Struktur vorgeben, was in welcher Reihenfolge gemacht wird mit Rhythmusanalyse, Defibrillation oder keine Defibrillation, mit Medikamentengabe etc. und dann während der Reanimation verschiedene Faktoren prüfen. Das muss man leider für den intraoperativen oder perioperativen Herz-Kreislauf-Stillstand wesentlich weiter fassen. Mit dem Algorithmus als solches im engeren Sinne kommt man dann nicht allzu weit, weil man muss ja die Ursache erstmal angehen des Herz-Kreislauf-Stillstands und die ist halt sehr abhängig von der Operation vom Patient oder der entsprechenden Ursache überhaupt, warum es zum Herz-Kreislauf-Stillstand kam. Also wie ich ja gesagt habe, das sind nicht unbedingt Patienten, die einen Myokardinfarkt haben und dann entsprechend standardmäßig reanimiert werden, sondern die Maßnahmen sind, wenn ich einen Blutverlust habe, ganz andere, wie wenn es beispielsweise durch eine Hypoxie ausgelöst wird. Und dementsprechend ist es meines Erachtens nicht oder nahezu nicht möglich, da einen Algorithmus zu machen, weil der müsste sehr breit gefasst sein. Man müsste halt viele verschiedene Ursachen unter einen Hut bekommen und das funktioniert so leider nicht.
Ich würde sagen, wir versuchen uns dem Ganzen mal zu nähern, indem wir die unterschiedlichen Ursachen angehen. Die häufigste Ursache, die du ja schon umrissen hast, oder eine häufige Ursache, ist der Blutverlust, also die Hypovolemie, der hämorrhagische Schock. Was steht hier im Vordergrund?
Na, zuallererst natürlich die Blutung möglichst stoppen. Ja, das wird der Chirurg von sich aus natürlich schon versuchen. Mal gelingt es besser, mal gelingt es weniger gut. Dem schließen sich dann aber entsprechende Maßnahmen an, die durch den Anästhesist beispielsweise in dem Fall durchgeführt werden müssen, nämlich möglichst rasche Volumengabe, möglicherweise Massivtransfusionen mit Blutprodukten etc., begleitet von den Thoraxkompressionen, um eben das zirkulierende Blutvolumen wieder aufzufüllen. Weil nur dann, wenn man halbwegs aufgefüllten Volumenstatus überhaupt hat, macht die Reanimation als solches Sinn. Man muss sich immer vergegenwärtigen, der Patient hat keinen Myokardinfarkt und eine Koronarstenose und irgendeine Ischämie und pumpt deswegen nicht mehr, sondern der versucht zu pumpen, kann aber nicht pumpen, weil er eben kein Blut hat. Und hier liegt dann auch die Ursache, die man als erstes angehen muss. Mhm. Und wenn ich jetzt ausreichend viel Blutvolumen oder ähnliches substituiert habe, dass es eine Zirkulation gibt, dann zusätzlich natürlich auch versuchen, die Blutung zu stoppen, so gut es irgendwie geht. Gegebenenfalls auch mit erweiterten Maßnahmen, also da kann man Ribor zum Beispiel nennen oder vielleicht ein Tourniquet, wenn es eine Extremität ist oder bei einer abdominellen OP vielleicht abklemmen von der Aorta mit einer Klemme, um einfach den Blutverlust zu stoppen, um möglichst auch das zirkulierende Blutvolumen dann quasi im Körper zu halten und effektive Thoraxkompressionen durchführen zu können. Mhm.
Thoraxkompression machen wir aber auch bei dem Hypovolemen-Kreislaufstillstand im OP genauso im gleichen Algorithmus, wie wir das sonst auch machen.
Die würde ich vorschlagen, im gleichen Algorithmus erstmal zu machen. Man muss im operativen Setting natürlich auch bedenken, beispielsweise beim thorakalen Eingriff, ja, wenn ich eine Lungenresektion, eine Lungenteilresektion habe, wo der Thorax schon offen ist, kann man natürlich auch gut eine Herzmassage machen, eine offene. Das mag durchaus in speziellen Situationen effektiver sein wie die Thoraxkompression. Die ist in dem Fall dann eher hinderlich. Also die offene Herzmassage hat im Rahmen des perioperativen Herz-Kreislauf-Stillstands schon mehr Bedeutung im Vergleich zum Out-of-Hospital-Cardiac-Arrest. Ich meine, da hat man es vor 20 oder 30 Jahren gemacht. Davon ist man abgekommen. Ich finde das auch gut so. Im OP hat es aber nach wie vor gewisse Bedeutung, ja, wenn der Thorax eh schon offen ist beispielsweise.
Ist ja dann auch ein anderes Setting, wobei ich mich auch an die damals noch als Auszubildender oder Student geguckten Emergency Room Folgen immer noch gut erinnere, wo jedes Mal wieder der Thorax aufgemacht wurde.
Ja, es ist im Fernsehen das eine oder andere ein bisschen unterschiedlich. Also vielleicht als kleine Randbemerkung, wir hatten das mal 2012 oder 2013 untersucht im Rahmen von einer Doktorarbeit. War eine Studie gewesen über die Reanimation bei Emergency Room, um zu gucken, wie realistisch das Ganze dargestellt wird. Und naja, es war halt Fernsehen, muss man sagen. Ja, also die Ursachen waren völlig schräg. Die Therapie war nur in der Hälfte aller Fälle überhaupt übereinstimmend zu den Leitlinien und dann auch spektakuläre Rettungsmaßnahmen für einen Patienten, die man so in der klinischen Routine auch nicht machen möchte. Also es war halt Fernsehen.
Es ist Fernsehen, wobei es meine Lieblingsarztserie immer noch ist. Ich muss sagen, danach gab es keine mehr, die ich so gucken konnte. Ja, also Thoraxkompression wie immer, wenn möglich offen, wenn der Thorax eh offen ist. Blutvolumen ersetzen. Was ist mit Vasopressoren, so wie wir das auch sonst machen?
Ja, also Vasopressoren würde ich in gleicher Art und Weise geben. Da gibt es jetzt keine spezifischen Daten. Man muss natürlich ein bisschen sehen, wenn es eine progrediente Hypotension ist, kann man die Vasopressoren auch schon relativ früh einsetzen und vielleicht auch in niedrigerer Dosierung, präemptiv vielleicht. Aber wenn es wirklich zum Herz-Kreislauf-Stillstand kommt, da gibt es keine Daten, die was anderes sagen. Ganz normal wie sonst auch 1 Milligramm alle 2 bis 3 Minuten.
Da gibt es ja immer wieder zitierte Daten zu dem besonders diastolischen Blutdruck, wenn man eine arterielle Überwachung hat. Habt ihr da in der Leitlinie Empfehlungen zu? Oder hast du da eine Meinung zu?
Ich glaube, der diastolische Blutdruck kann da schon relativ frühzeitig als Indikator dienen, dass vielleicht ein Blutverlust wirklich klinisch relevant und hämodynamisch relevant wird, sodass man gegensteuern kann. Es gibt in der Leitlinie jetzt keine spezifischen Hinweise dazu, was, wann, wie, ab welchem Grenzwert gemacht werden muss, weil dazu gibt es leider keine prospektiven Daten, die wirklich hart und verlässlich sind.
Auch ich möchte es einfach aus Interesse fragen, es gibt wahrscheinlich auch keine Daten, ob es kontinuierliche Vasopressorgabe zu der Bolusgabe.
Nee, also man kann es sich im klinischen Setting vielleicht schon vorstellen, man kann es vielleicht auch plausibel erklären, dass eine Bolusgabe zu überschießenden Reaktionen führen kann. Und wenn ich eh schon einen Perfusor dran habe und der Vasopressor vielleicht vorher niedrig dosiert lief, kann ich gerade den Perfusor hochstellen und kann dann auch eine ausreichende Konzentration, ausreichende Wirkung damit erreichen. Das kann man schon plausibel erklären. Ich kenne aber keine Daten, die das jemals in so einem Fall von einer intraoperativen oder perioperativen Reanimation untersucht hätten. Von daher gibt es dazu auch keine Empfehlung. Ich glaube, wenn man es begründen kann, kann man das durchaus machen. Das ist jetzt sicherlich nicht nachweisbar falsch, aber umgekehrt muss man sagen, es ist auch leider nicht nachweisbar besser.
Massivtransfusionsprotokolle, ist sowas in der Leitlinie drin?
Ja, also Massivtransfusionsprotokolle sind da extrem wichtig. Die braucht man, die müssen auch funktionieren. Ich meine, es steht und fällt natürlich damit, wie schnell man Erythrozytenkonzentrate bekommt und wie schnell man die infundieren kann oder transfundieren kann beim kontinuierlichen Blutverlust. Also ich glaube, das ist schon wichtig, aber auch dazu gibt es jetzt keine wirklich konkreten Empfehlungen, weil eben auch keine konkreten evidenzbasierten Daten vorhanden sind.
Dann gibt es wahrscheinlich zu diesen ganzen Level One oder wie diese ganzen Massivtransfusionsgeräte heißen, auch keine Daten.
Nee, ich glaube, es ist wichtig, den Blutverlust schnellstmöglich zu ersetzen. Mhm. Ob das jetzt mit einem Level One-Gerät funktioniert oder ob man manuell mit einer Druckinfusion das Ganze macht oder ob man irgendwie mit drei Kollegen oder Pflegekräften das einfach reindrückt, spielt, glaube ich, keine große Rolle, sondern es muss halt einfach vorhanden sein, damit die Zirkulation als solches funktioniert.
Nochmal kurz zusammengefasst, hämorrhagischer Kreislaufstillstand im OP. Man muss natürlich das Team einfangen, das muss man bei jeder Reanimation. Man macht die normale Reanimation mit Vasopressor und Reanimation, wobei man ja meistens einen gesicherten Atemweg hat. Und dann ist das A und O, das Blutvolumen zu ersetzen.
Genau, und das ist auch das, was als allererstes gemacht werden muss. Also Blutung stoppen, Blutvolumen schnellstmöglich ersetzen, aber gleichzeitig Thoraxkompression starten. Ich glaube, so kann man es ganz gut auf den Punkt bringen.
Ja. Dann hast du noch erwähnt, die als Kreislaufstillstand die Elektrolytentgleisung. Was steht da im Vordergrund? Also
na gut, da gibt es ja viele Möglichkeiten im perioperativen Setting. Ja, beispielsweise ein niereninsuffizienter Patient, der dann sehr hohes Kalium hat, wäre eine Möglichkeit. Aber das betrifft mitunter auch andere Elektrolyte wie Calcium oder Magnesium, die dann zu Herzrhythmusstörungen führen können. Da hat man halt den großen Vorteil, dass man es relativ schnell messen und bestimmen kann durch eine Blutgasanalyse und damit dann auch spezifisch therapieren kann. Wird natürlich auch ein bisschen dauern. Bis dahin aber normaler Standard-ALS-Algorithmus, würde ich sagen.
Okay. Und dann auch die gleiche Ursachentherapie, Calcium bei der Hyperkalämie.
Genau.
Und dann haben wir noch als großes Thema den hypoxischen Kreislaufstillstand. Das ist ja tatsächlich gefühlt so ein klassisch anästhesiologisches Thema. Da sind wir häufig mit in der Verantwortung.
Ja, so kann man das natürlich sagen. Ich glaube aber, dass es unabhängig davon auch ein sehr oft vermeidbares Problem ist. Und es nur durch unglückliche Verkettung von Umständen und oder nicht ganz optimale Patientenvorbereitung dann so weit kommt. Oder mit anderen Worten, je besser die Vorbereitung, je mehr Backup und Möglichkeiten ich habe, desto unwahrscheinlicher wird ein hypoxisch induzierter Herz-Kreislauf-Stillstand im Rahmen der Narkose-Einleitung. Mhm. Das sind ja oftmals Komplikationen beim Atemwegsmanagement, ja, schwieriger Atemweg, Atemweg kann nicht gesichert werden, Patient wird hypoxisch, die Sättigung sinkt, irgendwann im niedrig zweistelligen Bereich oder noch tiefer, der Patient wird bradikat darunter und irgendwann bleibt er stehen. Mhm. Ja, wenn er Herz krank ist und eine Koronarstenose begleitend in einer Vorerkrankung hat, kann natürlich sein, dass er auf dem Weg dahin vielleicht auch ein Kammerflimmern entwickelt. Das muss natürlich auch mit Ursachenbehebung, also sprich Oxygenierung, in jedem Fall therapiert werden. Glücklicherweise sollte der nächste Defibrillator im OP nicht allzu weit weg sein. Man darf auch nicht vergessen, Hilfe zu rufen und Hilfe zu holen und sollte es auch möglichst frühzeitig tun und nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und gerade das Atemwegsmanagement, ich meine, das liegt mir klinisch und auch wissenschaftlich sehr am Herzen, da gibt es ja wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, durch eine gute präoperative Evaluation des Atemwegs kann man Risikopatienten relativ zuverlässig identifizieren. Und wenn doch mal einer durchs Netz fällt, der einen unerwartet schwierigen Atemweg hat, dann braucht man unbedingt auch Backup-Devices. Und da ist halt nicht nur das normale Macintosh-Laryngoskop mit einer direkten Laryngoskopie wichtig, sondern man braucht auch Videolaryngoskope, man braucht auch supraglottische Atemwege. Man muss letztendlich, wenn alles nicht funktioniert, auch mit anderen Devices einen chirurgischen Atemweg durchführen. Kommt zum Glück sehr, sehr selten vor, aber kann ja in einem bestimmten Patientenkollektiv, ja, ein Patient mit irgendeinem Tumor im Bereich Mund, Kiefer, Gesicht durchaus mal vorkommen. Dann lieber alle Vorbereitungen treffen, um möglichst sicher den Atemweg dann auch im Endeffekt zu sichern, anstatt zu probieren, dann vielleicht verzögert zu reagieren und der Patient hat einen Herz-Kreislauf-Stillstand.
Du hast die Evaluation des Atemweges angesprochen. Da gibt es ja ein Potpourri aus Untersuchungen, die man machen kann und lassen kann.
Ich hätte jetzt in meiner pfälzischen Art gesagt Sammelsurium. Ja, ja, absolut richtig. Ich glaube, einmal Mund aufmachen und Zunge rausstrecken und mal einen Party-Status erheben, das kann man natürlich machen. Das reicht wahrscheinlich bei 98% aller Patienten aus. Aber die Korrelation mit dem schwierigen Atemweg, die ist halt leider nicht wirklich gut. Und ich glaube, einer meiner Kollegen hat es mal untersucht. Man kann, glaube ich, auch eine Münze werfen und den schwierigen Atemweg identifizieren. Das ist nicht weniger sicher, wie wenn man mal eine Party erhebt und sagt, ab 3 oder ab 4 wird es schwierig. Der Trick dabei liegt meines Erachtens in der Kombination verschiedener Techniken und Scores oder Parameter. Das heißt, mal am Party, ja gut, aber dann vielleicht auch Partil-Score, vielleicht die Kopfreklination, dann weitere Faktoren wie Bartträger, Reknognathie oder ähnliches, die man beachten muss, ja, vorstehende Zähne oder marode Zähne. Das in Kombination ist, glaube ich, die Lösung. Mhm. Damit erreicht man einen sehr hohen Grad an Wahrscheinlichkeit, einen schwierigen Atemweg zu identifizieren. Vielleicht als kleine Nebenbemerkung, es gab eine asiatische Gruppe, die sind hergegangen, haben mit künstlicher Intelligenz und verschiedenen Fotos vom menschlichen Gesicht und einem Computeralgorithmus versucht, den schwierigen Atemweg zu identifizieren. Und die waren mit diesem Computeralgorithmus besser als ein Anästhesist. Also von daher, es scheint schon von außen sichtbare und analysierbare Faktoren zu geben, die auf einen schwierigen Atemweg als soll sich hindeuten. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, nicht nur einen Score zu machen, sondern eben mehrere.
Ich glaube, das sind zwei Sachen, die ganz wichtig sind. Also, dass künstliche Intelligenz unsere klinische Tätigkeit in der Anästhesie, aber auch in der gesamten Medizin, glaube ich, in den nächsten Jahren nochmal ganz anders werden lässt. Da sind sich, glaube ich, alle einig. Und viel hat das natürlich auch mit Erfahrung zu tun, aber auch wenn ein erfahrener Anästhesist liegt daneben. Ne?
Ja, ich glaube, in der Medizin, ja, beispielsweise in der Radiologie, funktioniert es ja heutzutage schon. Also CT-Bilder mit dem AI-Algorithmus zu analysieren, hat eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man die richtige Diagnose stellt. Also es könnte durchaus sein, dass die Anzahl der Radiologen in den nächsten 10, 20 Jahren vielleicht geringer werden kann. Ich glaube aber, so ein Algorithmus ist zur Prädiktion gut. Um den Tubus korrekt zu platzieren, geht es natürlich nicht. Mhm. Aber zur Prädiktion des Herz-Kreislauf-Stillstands ist das, glaube ich, wieder eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die in den nächsten Jahren meines Erachtens auch wirklich wichtig werden wird. Wenn nämlich so langsam, wir hatten es ja vorhin vom diastolischen Blutdruck, wenn der langsam sinkt und die Frequenz vielleicht um 5 ansteigt und vielleicht mehr Extrasystolen auftreten wie in der vergangenen halben Stunde, das wird der Anästhesist mitunter gar nicht merken, erstmal so schnell, aber der Algorithmus kann es. Also ich glaube, zur Prädiktion des Herz-Kreislauf-Stillstands und Vorhersage während der OP kann man sowas exzellent nutzen und ich würde wetten, ja, dass das in den nächsten 10, 20 Jahren auch so langsam Einzug in OP hält.
Auf die spezifischen Maßnahmen zum schwierigen Atemweg und zur Hypoxie wollen wir hier bewusst gar nicht weiter eingehen, weil wir denken, dass das eine sehr klinikspezifische Sache ist und ihr solltet euren lokalen Algorithmus zur Beherrschung eines schwierigen Atemwegs kennen. Wie Jochen gerade so schön sagte, am Ende muss Luft rein.
Exakt. Also das letztendlich in jedem Atemwegsalgorithmus der letzte Punkt, der chirurgische Atemweg, ob man das jetzt selbst macht oder ob es vielleicht das Notfallteam aus der HNO oder MKG macht, ob die jetzt einen Notfall Koniotomie oder Tracheotomie machen, das spielt alles keine große Rolle. Wichtig, der Sauerstoff oder die Luft muss halt einfach in die Lunge, um die Hypoxie zu therapieren und die Ventilation und Oxygenierung sicherzustellen. Und das hängt halt sehr stark von den lokalen Gegebenheiten ab, welche Möglichkeiten, welche Devices ich überhaupt dazu habe, wie die Strukturen sind im Krankenhaus. Und das wird sich jetzt im Rahmen der Reanimation nicht ändern, sondern es gilt der ganz normale Atemwegsalgorithmus.
Ja, genau. Und da ist, glaube ich, auch eine Stärke, dass man seine lokalen Gegebenheiten kennt und im Zweifel auch weiß, wie man anrufen muss.
Exakt.
Genau. Ja, so viel zur Reanimation, besondere Bedingungen. Da gab es noch den Punkt Sonstiges.
Ja, sonstige Gründe sind halt ganz vielfältig. Das kann auch mal irgendein Stromschlag oder ähnliches sein, den der Patient hat, oder irgendeine Fehlfunktion von irgendeinem Defi oder Schrittmacher, den er implantiert hat. Also da gibt es ganz viele Gründe. Also letztendlich gibt es ja nahezu nichts, was nicht zum Herz-Kreislauf-Stillstand am letzten Ende führen kann. Ja? Also auch der Patient mit Sepsis, der eine kleine OP hat, der dann aber durch vielleicht großzügige Medikamentengabe noch einen schlechteren Blutdruck bekommt oder vielleicht der zu spät eingeschaltete Perfusor mit Katecholamin. Also da gibt es ja Millionen Gründe, die zum Herz-Kreislauf-Stillstand führen können, aber ich denke, das führt insgesamt zu weit, weil letztendlich ja immer die Ursache möglichst angegangen werden muss und die weitere Therapie entsprechend des ALS-Algorithmus erstmal stattfinden muss.
Ich glaube, wir fassen dieses spannende Thema nochmal zusammen. Reanimation im OP, wir haben meistens beobachtete Kreislaufstillstände. Wir haben das Monitoring meistens schon am Patienten dran. Wir machen als Basismaßnahme zwar den ganz normalen ALS-Algorithmus, aber im Vordergrund stehen sollte die Identifikation der zugrunde liegenden Ursachen, was wir natürlich beim Out-of-Hospital Cardiac Arrest mit den HAS und HITs auch haben. Aber das ist in der Klinik deutlich leichter und essentieller für eine erfolgreiche Reanimation. Und die müssen wir dann bekämpfen. Massivtransfusion, Elektrolytausgleich oder Elektrolyttherapie oder halt die Hypoxie mit Oxygenierung. Ein fester Algorithmus, wie wir das von der Straße kennen, ist da schwierig oder fast
eigentlich unmöglich, ja. Also aufgrund der vielen Ursachen und Möglichkeiten und Ausprägungen kann man da keinen wirklich universellen Algorithmus leider machen.
Ja. Nichtsdestotrotz können wir, glaube ich, ankündigen, dass zeitgleich zur Ausstrahlung dieses Podcastes unter deiner Mitarbeit die ESA-Leitlinie zu diesem Thema auch veröffentlicht wird.
Genau, also wir hatten in der Arbeitsgruppe von der European Society of Anesthesiology in Intensive Care eine Leitlinie erstellt zum Intraoperative Cardiac Arrest. Die, naja, hat jetzt mittlerweile einige Jahre gedauert, bis hier Konsens und Literaturanalyse etc. stattgefunden haben. Das ist die erste wirklich evidenzbasierte Leitlinie zu genau spezifisch diesem Thema. Und die wird aller Voraussicht nach Februar, März online publiziert. Die Printausgabe wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern und eher Richtung Ende des Jahres sein, aber die Leitlinie als solches ist fertig im Konsens. Und auch in Zusammenarbeit mit Chirurgen, also die European Society of Trauma and Emergency Surgery, ESTES, die waren auch mit dabei, sodass die Leitlinie nicht nur die anästhesiologische Sichtweise, sondern auch die des operativen Partners entsprechend widerspiegelt.
Und wir sind im OP ja auch ein Team. Vielen Dank, Jochen, für diesen spannenden Einblick. Und nächsten Monat hören wir uns wieder.
Ich freue mich. Vielen herzlichen Dank.